Sehr geehrte Damen und Herren, ich begrüße Sie heute zu einer weiteren Folge unseres geopolitischen Wochenrückblicks auf Suwarow TV. Heute zu Gast ist Alina Lipp, die Betreiberin der Seite Neues aus Russland, die eben zudem noch über einen sehr guten Telegram-Kanal verfügt. Und liebe Alina, zunächst einmal herzlich willkommen. Vielen Dank, dass du dich zu diesem Interview bereit erklärt hast. Du bist jetzt längere Zeit im Donbass gewesen und hast über die Ereignisse dort berichtet. Wie wir alle wissen, die sich nur ein bisschen mit dem Donbass beschäftigt haben, sei es jetzt eben über Dokumentationen von Oliver Stone über die Entwicklung in der Ukraine oder aber eben über die italienische Dokumentation Die Kinder des Donbass, weiß man ja, dass da wirklich Bilder zu sehen sind, die einem zum Teil das Blut in den Adern gefrieren lassen. Also seien es jetzt eben wirklich die Massaker und Verbrechen, die die ukrainische Armee dort begangen hat oder die Nazi-Bataillone, die dazugehören. Und das sind natürlich alles Dinge, die lassen einen nicht unberührt. Und umso interessanter finde ich einmal die Frage, warum gerade du als junge Frau in ein Kriegsgebiet gehst und von dort über die Ereignisse berichtest. Was hat dich dazu motiviert? Was treibt dich dazu an? Warum machst du das eigentlich?
Ja, erstmal hallo. Vielleicht zu meiner Geschichte sollte man vorher wissen, dass ich einen russischen Vater und eine deutsche Mutter habe. Das heißt, ich bin halb und halb. Und im Moment herrscht halt auf dieser Welt ein Krieg genau zwischen vor allem eben meinen Ländern. Also Deutschland und Russland ist ja kein Geheimnis, wird schon lange versucht zu trennen. Und gerade jetzt dieser Konflikt, der geht mir einfach sehr nah persönlich. Also das ist noch tiefer als in meine Zellen, kann man irgendwie fast schon sagen. Und ich bin eigentlich durch einen Zufall letzten Sommer das erste Mal in den Donbass gefahren, auch aus Neugier. Also die mich schon länger verfolgen, die wissen, dass ich auch früher auf die Krim gefahren bin, um einfach selber zu gucken, was passiert da wirklich, wie denken die Menschen, war das eine Annexion oder war es keine für die? Und so war es jetzt auch mit dem Donbass. Und ich habe halt letzten Sommer damit angefangen, mich mehr damit zu befassen. Ich wollte diesen Konflikt verstehen. So, wieso passiert da seit 8 Jahren nichts? Und dann waren die Leute auch sehr schnell, also die Leute vor Ort sehr interessiert, dass eine Deutsche gekommen ist. Und deshalb fiel es mir auch leicht, dann irgendwo hinzufahren, auch in die graue Zone, wo halt auch dann geschossen wird. Und dann haben die mir da alles gezeigt und ich war einfach nur schockiert, dass man dann in den deutschen Medien nichts darüber liest. Also zum Beispiel war jetzt neulich ein Fall, wo die ganze Weltöffentlichkeit aufgeschrien hat, in der Ukraine soll angeblich ein Kindergarten zerschossen worden sein von den bösen Separatisten. Aber niemand hat in den letzten 8 Jahren darüber berichtet, wie viele hunderte Schulen und Kindergärten im Donbass zerschossen wurden von der ukrainischen Armee. Da hat kein einziger Mensch darüber berichtet. Und das war für mich einfach, das war so ein Schock, also wirklich wie so ein verschwiegener Krieg, der da seit 8 Jahren wütet. Und zwar nicht nur zwischen Soldaten, sondern eben auch, also von der ukrainischen Seite her, ein Krieg gegen Zivilisten. Also es werden wirklich Zivilisten terrorisiert und umgebracht. Und als es dann jetzt zu dieser Zuspitzung kam, habe ich noch mal mehr Gas gegeben und bin dann auch selber an die Front gefahren und so, weil ich einfach dachte, das kann alles nicht wahr sein. Was jetzt auch in den deutschen Medien berichtet wird, das stimmt einfach nicht. Also Russland als den großen Aggressor dahinzustellen und den Rest zu verschweigen, das ist, ja, und ich kann einfach nicht anders. Ich bin die einzige Deutsche dort vor Ort und eben vor allem auch durch meine Eltern, durch meine Geschichte, deutsch-russisch, kann ich gerade nicht anders, als das zu tun, was ich tue, auch wenn es gefährlich ist, weil es macht sonst niemand. Und ich hatte schon wie da Bekannte und so weiter durch meine ersten Sommerreisen, dass ich schon so meine Wege habe, weiß, okay, da findet das statt, da ist das passiert, mit dem kann ich dorthin fahren, so. Ja.
Ich verstehe, also das ist einerseits, denke ich, sehr mutig von dir, dass du quasi direkt die Schlacht, also nicht die Schlachtfelder, aber eigentlich ja, eigentlich schon eben die Gebiete besuchst, die eben direkt vom Krieg betroffen sind. Und vor allem eben quasi, dass du dann natürlich auch deine eigene Herkunft, deine Familiengeschichte da eben zum Auftrag machst und sagst, ja, ich gehöre da eigentlich auch dazu, also muss ich eben schauen, dass da ein gerechteres Bild von diesem Konflikt berichtet wird. Ich selber war jetzt vor 2 Wochen mittlerweile schon auf einer Pro-Russland- und Friedensdemo in Wien und da hat das eine Frau sehr gut auf den Punkt gebracht. Es gibt genau 2 Arten von Menschen, nämlich die Menschen, die seit 14 Tagen für einen Frieden in der Ukraine eintreten und dann gibt es die Menschen, die seit 8 Jahren für einen Frieden in der Ukraine eintreten und dass sie eben natürlich zu Letzteren gehört. Und wir von Suvorov TV, vom Suvorov Institut, wir weisen auch eben schon seit 2014 darauf hin, dass da im Prinzip ganz dunkle Machenschaften gerade vonstatten gehen, insbesondere wenn wir jetzt eben an die Enthüllungen denken, dass die USA zugegeben haben, gemeinsam mit der Ukraine eben so Biowaffenlabore betrieben zu haben. Und ich denke, allein von dem Gesichtspunkt ausgesehen und nicht nur eben, weil man quasi die Menschen im Donbass natürlich schützen will, ist dieser ganze Einsatz definitiv auch gerechtfertigt. Du hast selber gesagt, dass du den Donbass besucht hast und ja, jeder, der deine Videos gesehen hat, weiß, die sind sehr ausdrucksstark, wie eben da das Leiden eben der Menschen berichtet wird und die Zerstörungen des Krieges. Es gibt natürlich eben oft die Anschuldigungen gegenüber Russland, dass eben Russland eben ganz gezielt Zivilisten beschießen würde. Und dementsprechend interessiert mich natürlich in der nächsten Frage vor allem, wie ist das da wirklich? Beschießt die russische Armee wirklich gezielt Zivilisten, um da quasi eben einen Genozid hervorzurufen? Also wir kennen das ja aus der amerikanischen Propaganda eben zum Beispiel mit dieser Brutkastenlüge in Bezug eben auf den Kuwait-Krieg. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite, was für einen Eindruck hast du von den Menschen selbst im Donbass? Wie gehen da eben auch vor allem die Russen mit der Situation um, dass da eben jetzt quasi dieser, ja, militärische Konflikt ausgeweitet wird?
Also vielleicht erstmal vorweg, ich kann nicht überall sein und ich glaube, im Krieg passieren viele Dinge, die nicht schön sind von beiden Seiten. Von daher kann es auch sein, dass mal irgendwelche russischen, Entschuldigung, Idioten in der Armee irgendwas Schreckliches tun, auch Zivilisten antun. Ich habe es persönlich nicht gesehen, es wurde mir auch nicht erzählt und es wurden mir auch keine Beweise dafür vorgelegt. Dafür halt umso mehr von der anderen Seite. Also, dass und das habe ich auch selber gesehen, dass die ukrainische Armee nicht davor zurückgeschreckt hat, seit 8 Jahren auch mit Scharfschützen auf Zivilisten zu schießen im Donbass. Also, die einfach nur zur Arbeit gehen und dann plötzlich ja erschossen werden. Das ist ein Genozid übrigens auch. So, der Herr Scholz hat ja gesagt, das stimmt ja nicht, dass da ein Genozid vonstatten geht, aber das ist, ja, soll mir mal jemand das Gegenteil beweisen?
Absolut, ja.
Ich habe es gesehen, ich habe alles gefilmt. Und also, was diese typische Berichterstattung jetzt im Westen betrifft, dass die Russen Zivilisten umbringen, das kommt so zustatten, dass die ukrainische Armee sich sehr oft in Wohnhäusern einquartiert oder in jetzt das letzte Beispiel in einem Entbindungskrankenhaus und von dort aus anfängt zu schießen. Die russische Armee ist generell so getrimmt, dass sie nicht auf also zivilistische Ziele schießen dürfen. Das machen sie im eigentlich auch nicht, also habe ich noch nie jetzt gesehen in den Medien. Aber in den meisten Fällen ist es dann so, dass eben diese Zivilisten aus diesen Gebäuden schon längst raus sind und die Russen dann zurückschießen, weil sie das genau wissen. Weil also die Ukrainer sitzen in diesem Wohnhaus, die Zivilisten sind weg und Russland schießt zurück. Und dann wird das halt alles gefilmt und dann wird dann eben in den ukrainischen Medien dargestellt, ja, seht ihr, haben wir euch doch gesagt, die russische Armee schießt einfach nur Wohnhäuser kaputt. So, das war jetzt ganz oft, also ganz oft. Und das wurde auch alles dokumentiert mit Videos, habe ich mir genau angeguckt. Und man sieht jetzt auch, also es gibt jetzt ein paar Videos mit Drohnen aufgenommen, wo man das auch genau sieht, dass die Ukrainer eben häufig auf den Dächern von Wohnhäusern oder sowas sitzen, auch mit Panzerabwehrraketen. von dort aus schießt, weil die Russen eben nicht zurückschießen können. Oder was es auch jetzt viel gibt, was kursiert, sind Videos von empörten Zivilisten, weil plötzlich einfach ein ukrainischer Panzer mitten in den Hof von irgendwelchen Häusern gefahren wird, damit der eben nicht von den Russen zerschossen wird. Also die nutzen halt eben diese menschlichen Schutzschilde, wird es genannt. So, dass Russland das tun würde, hat mir noch nie, also ich verfolge ukrainische Kanäle und russische, und das ist bisher nicht vorgefallen, dass die Russen genauso vorgehen würden. Genau. So viel zu dem Thema. Dann hat es noch gefragt, wie die
Zivilisten mit der Lage umgehen im Donbass.
Wie genau, die Zivilisten im Donbass, die sind super pro über das, was gerade passiert. In Donetsk sind die Leute, also die fühlen sich befreit, die haben sich sozusagen auch beglückwünscht, endlich wird uns geholfen und wir werden hier alle anerkannt als eigene Staaten und so weiter. Und die Leute in den Dörfern, die ich jetzt besucht habe, die bis vor kurzem noch unter ukrainischer Kontrolle standen, bei denen ist es genauso. Da sagen die Leute, das habe ich auch in meinem letzten Video alles dokumentiert, die sagen, also alle, wir sind so froh, dass die Russen jetzt gekommen sind und uns hier befreit haben, weil die in den letzten Jahren total diskriminiert wurden von den Ukrainern. Also viele meinten, das reicht schon, wenn man einfach nur in Donetsk geboren ist, dann giltst du schon als Separatist, und dann haben sie da ihre Listen gehabt und auf diesen Listen standen dann eben Menschen, die angebliche Pro-Separatisten sind oder in Donetsk geboren sind zum Beispiel, und dann wurden die ab und zu mal, erniedrigt. Also der eine hat zum Beispiel erzählt, wie er mit seiner Frau zu Hause morgens da halt im Wohnzimmer saß und plötzlich wurde die Tür eingetreten, dann kamen da Soldaten mit einem Maschinengewehr rein und die sollten sich auf den Boden legen und dann wurde das ganze Haus auseinandergenommen, also durchsucht. Solche Sachen sind dann vorgefallen. Oder irgendwelche Ausraubungen gab es häufig. Also furchtbar, was sie mir da alles erzählt haben. Und ich habe dann aber auch oft konkret zurückgefragt, okay, jetzt sind ja seit ein paar Tagen die Russen hier, wie benehmen die sich denn? Ist da irgendwas vorgefallen oder habt ihr was davon gehört? Die meinten alle, nein, wieso, nein, wir sind alle glücklich, dass es hier endlich still geworden ist. Wir brauchen keine Angst mehr haben, das auszusprechen, was wir denken. Und die Soldaten, die helfen, wo sie können. Das sind also auch vor allem eben die älteren Damen waren so am Schwärmen. Och, so diese netten, kleinen, also niedlichen Herren, die sind so gentleman-like und helfen, wo sie können. So, das war, nur solche Antworten habe ich gekriegt.
Ich verstehe, das ist sehr interessant zu hören, weil das eigentlich ein komplettes Gegenbild zu dem ist, was uns immer in den westlichen Medien erzählt wird, eben, dass der Russland extrem brutal vorgehen würde und quasi Putin einen Genozid durchführt und alles Mögliche. Und natürlich, du hast eben selber angesprochen, dass natürlich die ukrainische Armee dort eigentlich schon seit 8 Jahren einen Genozid durchführt mit ihren gezielten Beschüssen von russischen Zivilisten. Und ein quasi besonders dunkles Kapitel natürlich in dieser Geschichte ist ja auch unter anderem die Stadt Mariupol, wo sich insbesondere diese wahnsinnigen Aktivisten des rechten Sektors und vor allem dieser Azov-Brigade von diesen Nazis dort verschanzt haben und dort eben auch Menschen als lebende Schutzschilde verwenden. Und du hast in einem von deinen Videos, hast du auch von Flüchtlingen aus Mariupol erzählt, denen du begegnet bist. Was genau haben die gesagt über die Vorkommnisse in der Stadt?
Ja, das war jetzt gerade erst vor ein paar Tagen, am 8. März. Da bin ich nach Mariupol gefahren, also kurz an die Grenze der Stadt. Da sind Flüchtlingslager aufgestellt worden. Es wurde so ein humanitärer Korridor endlich eingerichtet, durch den Zivilisten aus Mariupol sicher fliehen können aus der Stadt. Das funktioniert mehr oder weniger gut. Also es sind immer noch sehr wenig geflohen. Ich glaube, gestern irgendwie nur 39 konnten sie rausholen. Also, und Mariupol, also da wohnen wirklich viele Menschen. Und ich war dann eben in diesem in diesen Flüchtlingszelten, habe mich mit den Leuten unterhalten. Und ehrlich gesagt, das habe ich, glaube ich, immer noch nicht zur Gänze verarbeiten können, weil das, was die erzählt haben, das kann man sich gar nicht vorstellen. Das sind ja normale Menschen wie du und ich. Und die eine Frau, die meinte auch so, ja, ich bekomme nicht aus schlechtem Hause, wir hatten wirklich ein großes Haus. Und dann wurde das komplett zerbombt, eben von den Ukrainern. Das hat sie auch konkret gesagt, weil sie wissen halt über die Jahre, wo die Ukraine ihre Basen haben, aus welcher Richtung da was anfliegt und so weiter. Und die zerbomben da wirklich seit 2 Wochen die Stadt. Sie meint, da ist kaum noch ein Haus, was irgendwie keinen Schaden davon getragen hat. Angefangen haben die mit den Supermärkten, dass sie die hochgejagt haben, damit die Bevölkerung sich nichts mehr kaufen kann. Es gibt eigentlich keinen Menschen, der nicht im Keller sitzen würde. Also die meisten sind jetzt seit 2 Wochen im Keller. Sie persönlich saß jetzt 12 Tage mit ihren 2 kleinen Kindern und ihrem Mann in einem Keller von einem Café, weil ihr Haus zerstört wurde, und meinte dann auch, ja, das Essen ist natürlich irgendwann ausgegangen, war dann schlecht, und das mussten die dann ja auskochen und dann trotzdem essen. Und dann hatte sie, also eine Badewanne haben sie vollgefüllt mit Wasser, um sich zu waschen, und dann ist aber das Trinkwasser auch ausgegangen, dann mussten sie dieses Badewasser trinken. Ja, und auf den Straßen kann man sich eigentlich gar nicht mehr sicher fortbewegen. Da liegen ganz viele Tote rum. Sie meint sogar tote Kinder. Und niemand räumt die weg so. Und rausfahren aus der Stadt kannst du auch vergessen. Da meint sie, gibt es unglaublich viele Geschichten und Berichte und Videos von Leuten, die daran gehindert wurden durch eben gerade diese Nazi-Bataillone. Die schießen dann wirklich auf die Zivilisten, die versuchen zu fliehen. Und deshalb sitzen alle in Kellern, und es sterben sogar schon Menschen vor Hunger. Das ist furchtbar. Das kann man sich gar nicht vorstellen.
Also das sind wirklich so die Schrecken des Krieges, so wie wir sie eben im Westen in der Regel während den 8 Jahren, seitdem dieser Konflikt schon tobt, eben nicht zu sehen bekommen haben. Zum Beispiel eben über die Zivilisten im Donbass, die umgebracht worden sind. Und natürlich, wir hören eben hier im Westen eigentlich so gut wie gar nichts über diese Verbrechen der ukrainischen Armee und des Azov-Bataillons. Das wird ja ausgeblendet. Und ich denke auch, was eine interessante Sache in der ganzen Berichterstattung ist, ist, dass jetzt im Westen davon berichtet wird, eben, dass immer mehr Russen auf die Straße gehen, vor allem eben in den Großstädten, eben St. Petersburg und Moskau, um gegen den Krieg zu demonstrieren. Was natürlich sicher nicht gefaked ist, dass es einige gibt, die dagegen demonstrieren. Das kann ich mir schon vorstellen, insbesondere so diese Hipsterjugend. Und auf der anderen Seite haben wir eben diese Berichte, dass natürlich eben auch die Zustimmungswerte für die Politik von Wladimir Putin eben steigen, weil natürlich auch die Russen 8 Jahre lang gesehen haben, dass ihre Landsleute regelmäßig bombardiert und massakriert werden. Und jetzt quasi werden die jetzt eben befreit, wird denen geholfen, damit das eben alles ein Ende hat. Du befindest dich natürlich eben auch, also du wohnst ja natürlich selber in Russland. Wie nimmst du diese Berichterstattung in den russischen Medien wahr? Und was glaubst du, ist größer? Ist es größer quasi diese Befürwortung der Militäroperation, oder ist die Ablehnung größer?
Also ich kenne viele Leute, ich habe überall in Russland Verwandte. Ich bin ständig am Kommunizieren, eben weil ich eben meinen Telegram-Kanal betreibe und so weiter. Also gerade diese Frage habe ich in den letzten Tagen sehr vielen Menschen gestellt. Und also mein Fazit wäre, dass der Großteil der russischen Bevölkerung das befürwortet, was Putin gerade macht. Ich würde es einschätzen als 30%, die es nicht befürworten. Und das zieht sich tatsächlich auch jetzt durch, also haben Leute berichtet, durch Büros, also dass da Leute im gleichen Büro sitzen und sich streiten. Die einen sind dafür, die anderen dagegen. Da gehen lauter Beziehungen kaputt. Andererseits gibt es Menschen, die haben seit Jahren Putin kritisiert, und jetzt plötzlich unterstützen sie ihn, weil sie das richtig finden. Das gibt es auch vermehrt. So, aber ja, also als Zusammenfassung würde ich sagen, vielleicht 30% sind dagegen, aber der Rest eben dafür, weil sie das, also ist ja auch der Unterschied zu den westlichen Medien. Hier wird ja alles detailliert erklärt, wieso, weshalb, warum. Und hier wird seit Tagen darüber eben geschrieben, was die Ziele sind von der militärischen Operation. Und das verstehen die Menschen. Die Leute in Russland wissen ja, dass seit 8 Jahren eben Zivilisten von den Ukrainern umgebracht werden im Donbass. Das wissen die ja hier alle. Und die unterstützen das deshalb, dass Putin diesen Menschen hilft.
Ich verstehe, ja. Danke auf jeden Fall für diesen detaillierten Einblick, den wir ja sonst nicht haben. Und du hast das eh so schön gesagt, die Gesellschaft ist zwar wirklich eben gespalten zum Teil eben über dieses Thema, aber eben der überwiegende Teil der Russen befürwortet die Operation.
Ja, vor allem ein Nachtrag noch, das ist auch vielleicht interessant für die Zuhörer. Gerade das, was jetzt im Westen passiert, in den westlichen Medien, dass die Russen diskriminiert werden. Also, dass sämtliche Firmen ihre Fabriken hier schließen oder nicht mehr verkaufen wollen, auch Firmen eben wie Samsung, also das sind ja Firmen, die Menschen hier nutzen wollen, also die Geräte und sowas. Das finden die halt unglaublich ungerechtfertigt, weil das trifft ja nicht Putin persönlich, sondern das trifft ja die ganze Bevölkerung. Und da kommt halt so eine Art richtiger Widerstand und Trotz hoch bei vielen Menschen. Und dadurch unterstützen halt noch mehr Menschen eben das, was gerade passiert, diese militärische Operation.
Absolut, ich denke, das ist immer gut hervorzuheben, dass gerade eben so wahnsinnige Sanktionen wie die jetzigen Wirtschaftssanktionen gegen Russland natürlich vor allem die einfachen Leute treffen und eben nicht nur quasi die Oligarchen, die sie damit bestrafen wollten. Und ja, was man eben so anhand der Geschichte ganz gut festmachen kann, ist, dass solche Sanktionen eigentlich nie das Volk gegen die Machthaber aufbringen oder gegen die Regierung, sondern das ist eigentlich immer so ein Schuss ins Knie, weil man dadurch quasi die Zustimmung zu dem Land, also zur Regierung von dem Land, das dadurch getroffen wird, die steigt eigentlich dadurch nur. Gut, dann möchte ich dich natürlich noch zum Abschluss fragen, liebe Alina, gibt es noch etwas, was du unseren Zusehern auf jeden Fall mit auf den Weg geben willst, was du noch sagen willst?
Wir sind alle Menschen. Wir sind alle Menschen. Wir wollen alle in Ruhe und in Frieden leben. Und das, was gerade in Europa passiert, das geht in eine ganz gefährliche Richtung. Also wir waren schon mal an dem Punkt, wo gesagt wurde, kaufe nicht beim, damals war es der Jude. So, und jetzt sind wir schon bei Situationen, wo es heißt, kaufe nicht beim Russen. Also auch in Deutschland gibt es ganz viele russische Supermärkte, die jetzt angegriffen werden von irgendwelchen Hooligans, also beschmiert werden mit irgendwelchen Phrasen, Putin ist ein Mörder und so weiter. Also Faschismus ist nicht nur gegen Juden, sondern Faschismus ist gegen jede Art von ethnischer oder weiß ich nicht, Minderheit und da sollte man ganz doll aufpassen, wo das jetzt hingeht. Und das sollte jedem klar sein, dass jeder, der jetzt gegen russische Bürger sich äußert oder agiert, nicht besser ist als ein Nazi im Zweiten Weltkrieg. So. Oder eben die Bevölkerung damals, die Hitler unterstützt hat.
Absolut, also der Aussage kann ich mich nur vollumfänglich anschließen. Wir haben auch ein eigenes Video dazu gemacht, eben mit dem Titel Hetze gegen Russland, wo wir so diese neue seltsame Allianz zwischen diesen neoliberalen Eliten und eben so faschistischen Strömungen im Westen nachgezeichnet haben. Und ja, du hast absolut recht, also diese extreme Form des Rassismus, die jetzt gerade hervorkommt, das ist eben nicht mehr dieses zuckersüße, also rosane We are the World-Bild, das Europa normalerweise von sich zeichnet, sondern das ist eigentlich wieder Julius Streicher, nur diesmal mit ja, der Regenbogenfahne in der Hand, so in der Richtung. Also es
Ja.
ist ganz bizarr und es ist, du hast das absolut richtig gesagt, es ist extrem gefährlich und wir müssen davor warnen, weil, das sage ich eben auch immer den Leuten, die was gegen Russen haben, heute trifft das vielleicht die Russen, aber es kann jederzeit jemand anderen treffen. Es können morgen die Ungeimpften sein, denen das an den Kragen geht, oder aber den Leuten, die eben eine falsche politische Einstellung haben. Und ich denke, es ist ganz wichtig, dagegen anzukämpfen. Ja, liebe Alina, ich möchte mich noch einmal herzlich bei dir dafür bedanken, dass du heute dazu bereit warst, dann dieses Interview zu geben. Und
Ja.
genau, ich werde das dann eben auf jeden Fall dann hochladen und deine Seite Neues aus Russland auf jeden Fall verlinken. Aber nicht nur die, sondern natürlich auch den Telegram-Kanal dazu.
Ah,
Und
das ist
ja.
mein Hauptmedium. Telegram ist so mein Hauptmedium. Da kommt alles rein. Alle Videos, Fotos,
Wunderbar.
Nachrichten.
Ja, dann werde ich natürlich
Ja.
den Telegram-Kanal zuerst posten, dann in der Beschreibung. Und dann die Internetseite. Und ja, liebe Zuseher, ich bedanke mich auch herzlich bei Ihnen, dass Sie auch heute wieder dabei waren und uns zugesehen haben. Wie gesagt, jeden, der sich einen objektiven Eindruck von den Ereignissen in der Ukraine machen will und natürlich vor allem im Donbass, kann ich nur empfehlen, den Kanal von Alina Lipp zu abonnieren. Und vor allem findet ihr auch eben dazu viele Nachrichten aus Russland, die man sonst nicht findet, weil, wie wir ja alle wissen, wird ja jetzt Russia Today, werden ja jetzt Sputnik zu den neuen Feindsendern hochstilisiert, die man auf keinen Fall mehr schauen darf. Und ja, ich denke, man muss nur in das Geschichtsbuch sehen, wenn eine Regierung damit beginnt, massiv Informationen zu filtern und Leute, die quasi missliebige Informationen über die Realität bringen, mal Staatsfeinde zu brandmarken, dann wissen wir, dass da was einerseits ganz falsch läuft, aber wir wissen vor allem auch, dass es gerade dann umso wichtiger ist, sich eben mit Politik auseinanderzusetzen und auch sich diese Nachrichten anzusehen, selbst wenn eben, wie du das gesagt hast, Alina, diese Nachrichten oft sehr schrecklich sind und zum Teil auch verstörend und ich kann das absolut nachvollziehen, wenn natürlich Menschen sagen, na, ich will mir das nicht die ganze Zeit anschauen, weil man natürlich ja sonst selber da quasi in Leidenschaft gezogen wird. Aber ja, umso mehr kann ich nur sagen, ist das, was du machst, wirklich bewundernswert und wirklich wichtig. Und es freut mich sehr, dass es quasi so mutige Menschen wie dich gibt, in Russland eben vor allem so mutige Frauen, die eben nicht davor zurückschrecken, trotz quasi dieser ganzen Repressionen und Maßnahmen, die im Westen gegen Menschen wie dich letztlich eben auch geführt werden, nicht damit aufzuhören, diese Arbeit zu machen und von diesen Ereignissen zu berichten. Das ist, glaube ich, wirklich etwas ganz Wichtiges, einfach in dieser Zeit, in der quasi die Lüge zur Normalität wird, dass eben Europa wirklich zu einem Land geworden ist, zu einem Kontinent, in dem die Lüge quasi herrscht. Genau dieser Lüge mit der Wahrheit zu begegnen und quasi dem Bösen das Gute entgegenzuhalten. Dafür eben ein ganz großes Dankeschön von meiner Seite. Und ja, liebe Alina, ich wünsche dir auf jeden Fall noch einen schönen Tag und ein gutes Gelingen bei deiner Tätigkeit im Donbass und in Russland. Das ist, wie gesagt, etwas ganz Wichtiges. Ich hoffe sogar, dass wir uns dann öfters nochmal sprechen werden, weil ich denke, da wird sicher wieder in der nahen Zukunft wieder interessante Dinge zu berichten geben. Und ja, dementsprechend danke an alle fürs Zusehen. Dir vielen Dank für das Interview und ja, bis zum nächsten Mal und zur nächsten Folge von Suvorov TV, unserem geopolitischen Wochenrückblick. Schönen Tag noch.
Vielen Dank für deine Worte.
Bitte sehr.